Heute mit dem Thema »Es lebe Latein« – Plädoyer für eine totgesagte Sprache. Latein lebt, sagen seine Freunde. Unsinn, Latein ist tot, kontern die Feinde. Daraufhin sagen die Freunde, Latein lebt doch in modernen Sprachen, in tausenden von Redensarten, ja sogar in den Chatrooms des Internets. Die Sprache hat in ihrer über 3000-jährigen Geschichte alle Tode sieghaft überlebt. Wilfried Stroh, emeritierter Professor der klassischen Philologie aus München, ist ein absoluter Lateinfreund. Er verkörpert, könnte man sagen, Latein. Und er zeigt in der SWR2 Aula auf sehr lebendige Weise, warum Latein so lebendig ist.
Salvete, auditores radiophonici, undecumque me auditis. Laetum vobis nuntium adfero. Vivit latina lingua, praesertim in Germania. Cotannis plures discipuli in gymnasiis latine discere copiunt. Io! Vix jam sufficiunt magistri. Liebe Hörer, vielleicht haben Sie es verstanden. Ich habe Ihnen eine frohe Botschaft mitgeteilt. Latein lebt. Jährlich lernen 5% Schüler mehr Latein als im Vorjahr. Vielleicht haben in Deutschland überhaupt noch nie so viele Leute Latein gelernt. Wenn sich dieser Trend fortsetzt durch Extrapolation, wie man das heute macht, dann dürfte eigentlich in 20 Jahren nur noch Latein an der Gymnasie gelernt werden. Woher sollen wir die Lehrer nehmen? Schon jetzt sind sie Mangelware. Auch an den Universitäten haben wir kaum ausreichende Lehrkapazitäten, um die nötigen Magistri auszubilden. Kein Zweifel, dubium non est, Latein lebt. Oder doch nicht? Wenn es noch so viele lernen, ist Latein nicht doch eine tote Sprache? Lingua mortua? Schließlich wird ja überall in der Welt Spanisch, Französisch, Englisch gesprochen, aber nirgendwo Lateinisch. Ist Latein nicht eine Buchsprache, aus Büchern gelernt, um Bücher lesen zu können? Also tot, mausetot? Vorsicht! Papst Benedikt XVI. Hat sich immerhin stark gemacht für die lateinische Messe. Und er parliert fließend Latein. Sofort nach seiner Papstwahl hat er seine Kardinäle erschreckt mit elegantestem Ciceronianisch. Und so etwas finden wir nicht nur im Vatikan, wo zugegebenermaßen die dominante Sprache Italienisch ist. Auch wenn es heute kein Lateinerland mehr gibt, keine Terra Latina, so gibt es doch überall in der Welt einzelne Lateinsprecher und Schreiber, die sich zusammenschließen in lateinischen Fanzirkeln und Chatclubs. Ich übersetze es mal mit Greges Garrulorum. Sie finden sie leicht im Internet, im Interrete, lateinisch. Vorhanden sind auch Lateinzeitschriften, in Deutschland besonders die Vox Latina mit immerhin 1500 Abonnenten. Es gibt auch Lateinfilme, nicht nur Mel Gibsons Passion of the Christ mit Latein und Aramäisch. Der Kultursender Dreisat hat kürzlich bekanntlich eine einstündige Sendung nur lateinisch ausgestrahlt. Ich selber als Profi-Lateiner mache immerhin die Hälfte meiner internationalen Korrespondenz, besonders meine E-Mails, meine Epistulae Electronicae, auf Lateinisch. Und seit 25 Jahren veranstalte ich jede Woche eine rein lateinsprachige Lehrveranstaltung für meine Münchner Lateinstudenten. Nachdem ich jetzt einen jungen Mitstreiter gefunden habe zum Abwechseln, gibt's pro Woche immer eine lateinische Vorlesung, Scholae Latinae, und eine lateinische Gesprächsübung, Colloquium Latinum. Hier wird nur Latein gesprochen. Lebt Latein also doch? Von der Zahl der lateinkompetenten Sprecher her gesehen, glaube ich, nicht weniger als andere glitzekleine Sprachen. Zum Beispiel das Ladinische, nicht Latinisch, Ladinische, das nur in zwei kleinen Tälern in Südtirol gesprochen hat, aber immerhin doch eine kleine Tageszeitung besitzt. Ich glaube, alle Lateinsprecher der Welt wären mehr als alle Ladinischsprecher. Lebt Latein also doch? In einer Hinsicht, das muss ich zugeben, ist Latein nicht so lebendig wie Ladinisch oder irgendeine andere moderne lebende Sprache. Latein wird nämlich nie und nirgendwo als Muttersprache gelernt. Latein wird in der Regel von einem Lehrer beigebracht, immer als eine Zweitsprache zu einer vorausgehenden Muttersprache dazu. Man hat allerdings auch in der Neuzeit gelegentlich Versuche gemacht, Latein muttersprachlich als Erstsprache zu errichten. So im 16. Jahrhundert die Eltern des späteren Philosophen und Essayisten Montaigne, mit dem durften als Kind auch die Dienstboten nur Latein reden, um die Schrecklichkeit des vulgären Französisch von dem Knaben fernzuhalten, was ihn übrigens nicht gehindert hat, der überragende französische Stilist seines Jahrhunderts zu werden. Oder Anfang des 19. Jahrhunderts hat ein spanischer Priester namens Olmo versucht, die Mitglieder des Wiener Kongresses dafür zu begeistern, einen rein lateinischen Staat zu errichten, wo die Kinder ganz natürlich in das Lateinische hineinwachsen würden. Sogar der König von Frankreich war davon sehr angetan, hat aber letztlich dennoch leider kein Geld spendiert und so wurde der Plan vorläufig auf Eis gelegt. Ob noch was draus wird? Der Lateiner denkt in Jahrtausenden. Ich gebe nichts auf. Nun, das sind wie gesagt wenige Experimente bzw. Gedankenspiele. In der Regel ist Latein eine Zweitsprache oder heute sogar meistens eine Drittsprache, nach dem natürlich unvermeidbaren Englisch. Insofern ist es doch offenbar nicht so lebendig wie irgendeine europäische, asiatische, Indianer- oder Hottentottensprache. Vor allem darum wird Latein auch von manchen als ein bisschen langweilig oder trocken angesehen. Und doch, liebe Hörer, ist das Latein in anderer Hinsicht lebendiger bzw. vitaler als jede sonstige Sprache. Omnibus linguis vivacior. Was meine ich damit? Nun machen wir ein Gedankenexperiment. Vor bald 2000 Jahren, genauer vor 1999 Jahren, fand im Teutoburger Wald eine denkwürdige Schlacht statt. Ihnen allen bekannt aus »Als die Römer frech geworden sims, rim, sim, 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 sim«. Der Germane Hermann, der Kerusker, schlug vernichtend aufs Haupt den Oberkommandierenden der römischen Streitkräfte Quinctilius Varus, worauf sich dieser den Tod gab und Augustus rief »Vare, rette legiones«, was die schlechten Lateiner übersetzen mit »rette die Legionen«, das heißt aber »gib die Legionen zurück«, dies nur nebenbei für unsere Anfänger. In der Tat war das ein weltgeschichtlich wichtiges Ereignis. Die Römer zogen sich nämlich alsbald zurück von Germanien und Deutschland wurde keine römische Provinz, was zum Ergebnis hat, dass wir heute Deutsch sprechen und keine romanische Sprache, wie die Franzosen, Italiener, Spanier und zum Teil sogar die Engländer. Nun stellen wir uns einmal vor, die beiden Heerführer dieser wahrhaft epochalen Schlacht, also der Römer Varus und der Germane Hermann, könnten aus ihren Gräbern auferstehen und bei uns, etwa in München, an der Ludwig-Maximilians-Universität ein Colloquium Latinum besuchen. Wäre dann eine Kommunikation mit ihnen möglich? Mit Quintilius Varus? No problem. Er spricht Latein, wir sprechen Latein. Gewöhnungsbedürftig wäre vielleicht ein bisschen seine altertümlich klassische Aussprache, die von der heutigen Bayerischen etwas abweicht. Aber wir Münchner Lateiner, die wir uns immer um gute Pronunciatio bemühen, kämen auch damit rasch klar. No problem, oder lateinisch nulla difficultas. Pergolo qui legate, reden's nur so weiter, Herr General. Wir kommen schon mit facile te intelligemus. Bitte erklären Sie doch, wie Ihr Feind Hermann Sie in diesen Morast locken konnte. Quomodo te in has paludes traxeret. Da würde er sagen, perfidus erat. Er war ein treuloser Verräter, der mich mit mehr als punischer List perfidia plusquam punica betrogen hat. Und so weiter und so weiter. Und nun stellen wir uns vor, auch unser angeblicher Landsmann Hermann der Kerusker wollte Besuch machen, vielleicht mit seiner schönen Frau Thusnelda, von der alle deutschen Tussis übrigens den Namen haben. wäre auch mit diesen beiden Kommunikation möglich. In Germanisch? Nein. Germanisch ist eine lebendige Sprache, die sich 2000 Jahre lang so entwickelt hat, dass sie kaum mehr Ähnlichkeit mit unserem Deutsch hat. Der Versuch einer deutschen Konversation wäre hoffnungslos. Zum Glück aber war Hermann im römischen Heer ausgebildet, im Besitz der römischen Civitas, des Bürgerrechts. Er war mit Varus persönlich bekannt, war sogar sein Tischgenosse und er war natürlich ein perfekter Lateiner, auch wenn er wahrscheinlich mit Thusnelda eher Deutsch sprach, aber nicht einmal das ist sicher. Der einzige uns bekannte Name von ihm ist gar nicht Hermann, sondern der Römername Arminius. Und Hermann ist eine falsche Rückübersetzung. Also, darum und nur darum hätten wir keine Schwierigkeit, auch ihn zu interviewen. Wie ist es möglich, dass Latein eine Sprache ist, mit der wir uns über 2000 Jahre hinweg verständigen könnten? Gar nicht nur mit Hermann, sondern auch mit den späteren erwähnten, Karl dem Großen, Friedrich dem Zweiten, Luther. Sie, wie alle Gebildeten, bis ins 18. Jahrhundert sprachen und schrieben fließend Latein. Mit allen könnten wir sprechen. Ja, in gewisser Weise tun wir das auch, insoweit sie, wie Friedrich der Zweite und Luther, lateinische Schriften hinterlassen haben. Karl der Große konnte leider nicht schreiben, aber Latein konnte auch. Alle Sprachen wandeln sich. Nur das Latein bleibt unverändert und damit gewissermaßen ewig jung. Obwohl es eine tote Sprache ist, hat es eine Art höheres Leben, eine Form der Unsterblichkeit. Und darauf beruht offenbar ein Teil der Faszination, die vom Lateinischen ausgeht. Es ist eine Sprache, entrückt der Sterblichkeit, der Zeitlichkeit, irgendetwas Göttliches. Die Theologen, ganz besonders die katholischen Theologen natürlich, haben das oft empfunden. Nur eine unveränderliche, unvergängliche Sprache sei fähig, das Mysterium des ewigen Gottes adäquat auszudrücken. Mein Freund Jan Nowak, der tschechische Lateinkomponist und Dichter, hat einmal auf die Frage, warum er sich denn immer mit Latein befasse als Dichter und Komponist, etwas unwirsch und ironisch geantwortet: O bonne, nihil est. Hoc tantum fit immortalitatis causa. Mein guter Freund, das ist nichts Besonderes, das mache ich doch nur wegen der Unsterblichkeit. Übrigens, Nowak sprach mit mir nur Latein und er war entsetzt, dass ich als Lateinprofi mit meinen Studenten je eine andere Sprache gebrauche, wo er doch als Musiker mir mit gutem Beispiel vorangehe. Aber zurück zum Thema. Hat das Latein immer diese Sonderstellung als eine zugleich tote und doch unsterbliche Sprache gehabt? Natürlich nicht. Latein war die normale Umgangssprache der alten Römer, wurde von der Mutter gelernt und entwickelte sich auch kräftig weiter von Jahrhundert zu Jahrhundert. Es hat zwar Gelehrte gegeben, im Mittelalter und noch in der frühen Neuzeit, die meinten, Cicero und Caesar hätten nur im Senat und auf dem Forum Latein gesprochen, natürlich auch in ihren Büchern, De Bello Gallico, die wir ja lesen, zu Hause aber natürlich das muttersprachliche Italienisch, Cicero mit seiner Frau Terentia oder seinem Sohn Marcus. Aber das ist ein sicher widerlegbarer Schmarrn, Ineptiae. Bis in die Zeit Ciceros, Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus, gab es nur ein Latein, das als Muttersprache gelernt und von jedermann gesprochen wurde. Dieses Latein entwickelte sich auch, wie jede normale Sprache, was wir etwa sehen, wenn wir die Komödien des Plautus, die sind geschrieben etwa um 200 vor Christus, mit ähnlichen Texten Ciceros vergleichen. Der zeitliche Abstand ist etwa der von uns zu den Dramen von Friedrich Hebbel. Dann aber, nach Cicero, geschieht etwas Sonderbares. Der Fluss der Sprache zerteilt sich. Die lebendige Sprache entwickelt sich weiter als sogenanntes Vulgärlatein, wo man zum Beispiel bald keinen Ablativ mehr gebraucht. Man sagt jetzt statt cum amico, cum amicum. Ich bitte alle Lateinfreunde um Pardon für diese Scheußlichkeit. Die Hoch- und die Schriftsprache aber bleiben stehen auf der Sprachstufe von Cicero und Vergil. Von jetzt an bis heute wird nur noch diese Sprache im Unterricht beim Grammaticus gelernt, nur diese Sprache geschrieben. Für das Vulgärlatein gibt es kaum schriftliche Dokumente. Wie kommt es dazu? Das ist ein Mysterium, dessen Aufhellung ich nur andeuten kann. Wahrscheinlich war es der Zauber der großen Sprachkunstwerke, besonders von Cicero und Vergil, der die Menschen dazu gebracht hat, dass sie irgendwie instinktiv fühlten, eine solche Sprache, in der solche Meisterwerke entstanden sind, dürfe sich einfach nicht mehr ändern, weil sonst diese Werke irgendwann nicht mehr verstanden würden und nicht mehr nachgeahmt werden können. Was den grammatischen Kern der Sprache angeht, so sprechen alle Lateiner seit der Zeitenwende dasselbe Latein. Epigrammatisch könnte man sagen, Christus wurde geboren, Latein ist gestorben. Dieser Tod, wenn überhaupt ein Tod, hindert aber die Sprache nicht daran, blühende, immer wieder auch schöpferisch innovative Literatur hervorzubringen, an der bald auch die Christen beteiligt sind. Hieronymus, der Bibelübersetzer, Ambrosius, der Hymnendichter, und Augustinus, der geniale Philosoph. Der Untergang dieses klassischen Latein scheint bevorzustehen, als in der Völkerwanderungszeit der Lateinunterricht im Imperium Romanum und überall zusammenbricht. O tempora, o mores! Jetzt entstehen aus dem Vulgärlatein die romanischen Sprachen, Italienisch, Spanisch und so weiter. Jetzt verlernen sogar die Priester ihr Latein. Ein bayerischer Priester, so berichtet der heilige Bonifatius, tauft ein Kind in nomine, im Namen, und jetzt statt Patris et Filii, des Vaters und des Sohnes, sagt der Unglücksmensch, in nomine Patria et Filia. Schriftliche Anfrage den Papst, ist die Taufe gültig? Der Papst sagt ja. Ha, so weit war es gekommen. Bonifatius meinte eher, das könnte man nicht gelten lassen. Also, Kirche und Welt scheinen mit ihrem Latein am Ende zu sein. Dann aber rettet Karl der Große das Latein als die Einheitssprache seines mehrsprachigen Reichs. Und damit wird der Zustand erreicht, der zum Teil ja noch heute besteht. Wie gesagt, Latein wird jetzt und jetzt erst als Zweitsprache gelernt. Alle Gebildeten lernen zuerst ihre Muttersprache zum Hausgebrauch und dann als Zweitsprache Latein zur internationalen Kommunikation und natürlich auch zur Auseinandersetzung mit der großen Antike. Auch das ist ein Tod, gewissermaßen der zweite Tod des Lateinischen, der aber wiederum die Sprache nicht daran hindert, blühende Literatur hervorzubringen. Auch das Mittelalter schafft herrliche Literaturwerke, bringt sogar eigene Formen hervor, wie die rhythmische Reindichtung, die man zumindest aus Karl Orff kennt. O fortuna velut luna, weiß Gott, kein mittelalterliches Küchenlatein, keine Latinitas culinaria, wie man später gespottet hat. Noch höher steigt die Wertschätzung des Lateins in der Renaissance. In enger Anlehnung an die Antike entsteht jetzt eine riesige lateinische Literatur bis ins 17. Jahrhundert. Bis zu dieser Zeit war überhaupt Latein die führende Literatursprache der gesamten europäischen Weltliteratur, das heißt aller Literatur mit Ausnahme von Indern und Chinesen. Wer Deutsch schreibt, wie etwa Grüfius in Grimmelshausen, bleibt provinziell. Dann kommt ein schmerzlicher Einschnitt. Zuerst die Dichter, dann die Wissenschaftler hören im 18. Jahrhundert auf Latein zu sprechen und zu schreiben. Überall sind nun die Nationalsprachen im Vormarsch. Die meisten geistigen Herolde der Neuzeit, Hume, Voltaire, Hegel, Schopenhauer, Marx und Darwin, benutzen die Nationalsprachen und müssen nun in andere Sprachen übersetzt werden. Sie merken schon, dieser Niedergang des Lateinischen als Wissenschaftssprache ist ein furchtbarer Verlust. Er reißt eine Lücke, die bis heute nicht gestopft werden kann. Warum hat man eigentlich das Latein als die gemeinsame Sprache der Dichtung und Wissenschaft aufgegeben? War es etwa der modernen Welt mit Teleskopen, Mikroskopen nicht gewachsen? Unzählige lateinische Werke über alle Gebiete der Biologie, Physik und so weiter beweisen uns das Gegenteil. Lesen Sie, wenn Sie Gelegenheit haben und Latein können, einmal, was Galvani über die Elektrizität in den Froschschenkeln geschrieben hat, diese bahnbrechenden Experimente. Ein hinreißendes Latein werden Sie kaum bei Cicero finden. Was war also der Grund? Es war der aufkommende Nationalismus, der das Latein verdrängte. Beginnend schon mit dem 17. Jahrhundert, ansatzweise, wird es den Gelehrten zunehmend wichtiger, die eigenen Mitbürger, auch die minder gebildeten Mitbürger, zu erreichen, was natürlich etwas Schönes ist, als mit den Fachkollegen in einer lateinischen Gelehrtenrepublik zu kommunizieren. Das war ein großer Fortschritt, leider aber ein mindestens ebenso großer Rückschritt. Mit dem Niedergang des Lateinischen als einer globalen Wissenschaftssprache war nun das Latein seiner stärksten Belastungsprobe seit der Völkerwanderungszeit ausgesetzt. Wozu soll man noch Latein lernen? Dennoch blüht Latein am Gymnasium des 19. Jahrhunderts noch einmal auf. Es genießt ein unerwartetes Nachleben. Deutschland geht voran mit seinen Bildungsreformen Humboldt und Thiersch. Andere Länder folgen nach, mittlerweile auch USA und Russland. Da werden nicht nur die lateinischen Schriftsteller gelesen, es wird nicht nur ins Lateinische übersetzt, es werden auch lateinische Aufsätze geschrieben, wie der junge Karl Marx. Es wird lateinisch disputiert und deklamiert, zum Teil werden sogar Verse gedrechselt. Wie ist das möglich und erklärlich? Eine offizielle Begründung liefert nun die neu entstandene Theorie der formalen Bildung, wonach Latein in besonderer Weise fähig sei, den Geist zu schulen. Latein wird jetzt also nicht mehr gelernt als internationale Kommunikationssprache, sondern als ein formales Verstandestraining, als ein Triumphat des Geistes, wie kürzlich ein prominenter Kollege von mir formuliert hat. Ich bezweifle, ob dies der wahre und einzige Grund dafür ist, dass im 19. Jahrhundert so viel Latein getrieben wird. Mindestens ebenso stark war wohl das, was ich den Zauber des Lateinischen nennen möchte, den Glanz, der diese alte Weltsprache noch immer umschwebte, zusammen mit der Erinnerung daran, was einmal die alte lateinische Res Publica Literarum war. Nun, das sind schöne Relikte einer vergangenen Zeit. Vom Ende des 19. Jahrhunderts an wird nun Latein an den Gymnasien langsam, aber doch fast stetig abgebaut. Am radikalsten in Russland, 1917 bei der Oktoberrevolution, dann auch in den USA, relativ zögerlich noch in Deutschland, wo der wirtschaftliche Gewerbefleiß und besonders der deutsche Nationalismus, Patriotismus, Nationalismus gegen Latein sich verbündet haben. Wilhelm II., 1890. Junge Deutsche wollen wir heranbilden, nicht junge Griechen und Römer. Der heutige Lateinunterricht ist bei aller erfreulichen Blüte doch fast nur ein Überbleibsel der alten Herrlichkeit. Wobei sich die herrschende Doktrin der formalen Bildung zum Teil geradezu verhängnisvoll auswirkt. Wenn Latein nur dazu gebraucht wird, den Verstand zu schulen, dann wird die Sprache selbst viel zu wenig gelernt. Es genügt dann ja, pro Lateinstunde noch 2 bis 3 Sätze durch Tafelanschrieb zu analysieren. Zu kurz kommt das fundamentale Wiederholen, Einüben, Einschleifen an einer Fülle von Stoff. Bei den neuen Lehrplänen für G8 in Bayern, wird man auch in Baden-Württemberg verstehen, also die Verkürzung des Gymnasiums auf 8 Schuljahre, beschwerte sich kürzlich der Elternverband. In den modernen Sprachen werde der Stoff trotz geringerer Stundenzahl nicht gekürzt. Nur die Lateiner brächten das fertig, die nötigen Kürzungen zu machen. Antwort des Ministeriums: Ja, in Latein sei das möglich, weil da nur der Geist, nicht der Stoff wichtig sei. Da wünschte ich, Latein wäre eine moderne Sprache. Nun gibt's zum Glück auch eine Gegenbewegung gegen diese geradezu tödlichen Tendenzen im Lateinunterricht. Vom Ende des 19. Jahrhunderts an, wo also Latein als aktiv betriebene Sprache zurückgedrängt wurde, entsteht die Bewegung des lebendigen Latein. Dies geschieht nun interessanterweise außerhalb der Bildungsinstitutionen von Universität und Schule. Pionier war ein deutscher Jurist, Karl Heinrich Ulrichs, Ende des 19. Jahrhunderts, ein genial fortschrittlicher Mensch. Er hatte zwei Lebensprojekte. Das erste war die Entkriminalisierung homosexueller Akte. Das hat er nach seinem Tod mindestens erreicht, nachdem er zu Lebzeiten zusammengeschrien wurde. Und er hat dafür jetzt einen Platz in München bekommen, von Obe Ude persönlich eingeweiht. Sein zweites Lebensprojekt war, Latein wieder zur internationalen Kommunikationssprache zu machen. Hiermit ist er, wie wir zugeben müssen, bis heute noch nicht so erfolgreich gewesen. Aber was nicht ist, kann immer noch kommen. Immerhin hat er einige Jahre lang die lateinische Konversationszeitschrift Alaudae, die Lerchen, herausgegeben, die weltweit gelesen wurde. Ihm ist erst gefolgt Papst Leo XIII. Mit seiner Vox Urbis, dann viele Zeitschriften, Lateinzirkel in aller Welt. Diese Dinge wirken heute auch zurück auf den Unterricht an Universität und Gymnasium. Viele Lateinlehrer verwenden heute zumindest teilweise auch die Methode direkt, die ja in modernen Fremdsprachen selbstverständlich ist. Es wird in dem Lateinunterricht viel mehr lateinisch gesprochen, gesungen und gespielt als noch vor Jahrzehnten. Ich erinnere mich noch an frühere Werbeveranstaltungen für Latein, wo ein angegrauter Oberstudiendirektor das Erbe des Abendlands beschworen hat, ohne dass beim schönen Vortrag auch nur eine Silbe Latein vorgekommen wäre. Heute machen wir in München alljährlich eine Veranstaltung Latein zum Anfassen für Grundschüler und ihre Eltern. Da wird lateinisch in Toga begrüßt, dann gibt es ein lateinisches Lied, lateinischer Schnupperunterricht, es werden Kostüme geschneidert, Ratespiele gemacht, lateinische Sketche vorgetragen. Latein lebt. Diese neue Selbstdarstellung unseres Fachs, die wir überall spüren, trägt sicher bei zum heutigen Lateinboom, den ich anfangs erwähnt habe, ohne ihn aber wohl auch völlig erklären zu können. Wer die Geschichte dieser einzigartigen, toten und doch lebendig vitalen Sprache betrachtet, stellt fest, dass ihr Erfolg nicht immer völlig begründet werden kann. Wenn wir heute Schüler und Eltern befragen, warum sie Latein lernen bzw. lernen lassen, bekommen wir viel Oberflächliches zu hören. Man lernt leichter die romanischen Sprachen, man kennt sich besser aus in den Fremdwörtern, man hat eine grammatische Schulung für sämtliche Sprachen. Aber ist das alles? Insgeheim fühlt der Lateiner, dass ihm diese Sprache einen Zugang eröffnet zu einer mehr als 2000-jährigen Kultur, sodass er sich mit Latein in der Dimension der Zeit ebenso bewegen kann wie heute mit dem unentbehrlichen Englisch in der des Raums. Und er spürt etwas von dem letztlich fast unerklärlichen Zauber des Lateinischen, der diese Sprache alle ihre Tote immer wieder hat überleben lassen. Also lassen wir uns überraschen, was die Zukunft noch bringt. Expectemus futura. Vos autem valete auditores.